Die Meinungsfreiheit ist immer in Gefahr.
Was machen wir mit dem ORF? Privatisieren, reformieren, zerschlagen?
Die Idee der Medien als vierte Gewalt ist eine reine Selbstanmaßung von Medienproduzenten, die Einfluss haben wollten.
Wie verbandelt ist die heimische Medienbranche mit der Politik?
Kein Mensch behauptet, ich würde als Generaldirektor für den ORF kandidieren.
Das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Lichtenberger, einer meiner Lieblinge, hat mal gesagt, wenn alle das Gleiche denken, wird nicht viel gedacht.
Was sagst du zu deiner Verteidigung?
Nichts.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres semi-subversiven Podcasts Mensch Merkur. Ich freue mich wahnsinnig auf die heutige Folge, das schon lange, etwas länger in Planung. Die Vorfreude ist groß, jetzt ist es soweit. Jetzt versuche ich ihn irgendwie korrekt und mit der gebotenen Bescheidenheit anzumoderieren. Er ist einer der renommiertesten, erfolgreichsten, talentiertesten Journalisten, Medienmacher, Mediengestalter, Medienkritiker. Er schreibt, er moderiert, er kommentiert, er kennt die heimische Medienlandschaft wie seine eigene Westentasche und aktuell, so behaupten viele, ist er das intellektuelle Aushängeschild von Servus TV. Ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Michael Fleischacker.
Danke, freue mich auch, dass ich hier bin.
Ich hoffe, es war kein Fehler in der Anmoderation dabei, sonst haben wir jetzt eine kurze Gelegenheit. Das Schöne heute ist ja, wir tauschen ein bisschen die Rollen. Normalerweise bist ja du der, der Fragen stellt. Heute darfst du einfach nur Meinungen wiedergeben, unzensiert, ungeschnitten. Auf das freuen wir uns. Und wir starten klassisch, wenn es okay ist für dich, mit einer kleinen Fragerunde, um den Geist ein bisschen anzukitzeln, um ein bisschen warm zu werden. Du bekommst ein paar Fragen und du versuchst das intuitiv aus dem Bauch heraus zu beantworten.
I can try.
Erste Frage. Ist die Meinungsfreiheit wirklich in Gefahr?
Die Meinungsfreiheit ist immer in Gefahr.
Die wichtigste Aufgabe des Journalismus ist?
Die Welt zu verstehen.
Die österreichische Medienlandschaft ist mit einem Wort
ziemlich kaputt. Also waren zwei Wörter, Entschuldigung.
Provozieren oder aufklären?
Aufklären. Außerdem wüsste nicht, was der Unterschied ist.
Jan Böhmermann ist?
Harald Schmidt hat gesagt, eine Krawallschachtel.
Nutzt du ChatGPT?
Nein, ich nutze Gemini.
Ist Print tot?
Ja. Also Tagesprint.
Rudolf Burger oder Konrad Paul Liesmann?
Beide.
Ungültig.
Wirklich?
Ja.
Dann Konrad Paul Liesmann, Rudolf Burger ist tot.
Politiker lockt man am besten aus der Reserve mit?
Fragen.
Glaubst du an Gott?
Nein.
Die EU ist, wir gehen tief schon in der Fragerunde, das stimmt, ja.
Die EU ist auch schon ziemlich kaputt.
Das beste Buch, das ich in letzter Zeit gelesen habe?
Beartooth von Callan Wink.
Ordnung oder kreatives Chaos?
Ich kenne den Unterschied nicht.
Handy immer griffbereit?
Ja.
Routine oder Spontanität?
Das eine ist die Folge des anderen.
Interessante Frage. Armin Wolf oder Markus Lanz?
Boah.
Es gibt nur eine richtige Antwort.
Na, viele Fragen werden ja am besten dadurch beantwortet, dass man sie nicht stellt.
War das jetzt die Antwort?
Na, Markus Lanz ist mein Metier. Also, ich bin ja kein Anker, ich bin ja Moderator.
Bist du Melancholiker?
Ja.
Letzte Frage, rechts, links oder Mitte?
Wo würde der Libertär angesiedelt sein?
Das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber
ja.
Du müsstest. Es ist eine sehr billige Frage jetzt mit der Referenz.
Ja, aber ich meine, mir gefällt nichts davon, für mich selber. Okay. Aber ich meine, meine Rolle ist in der Mitte, klarerweise als Moderator. Aber wenn ich meine eigene weltanschauliche Position beschreiben müsste, dann könnt ihr mir mit keinem der drei Begriffe identifizieren.
Aber am ehesten wäre es Mitte.
Mitte geht mir wirklich wahnsinnig auf die Nerven.
Das ist auch ganz schade, ich hätte eine spannende Nachfrage gehabt, aber das war die Fragerunde. Das heißt eigentlich,
Wir sind schon fertig.
Wir haben viel geschafft, ne? Wir haben viel von dir kennengelernt. Aber tatsächlich, bevor wir mit dem Biografischen beginnen, mit dem überaus Interessanten, wir haben es im Vorgespräch erwähnt, das Thema Eitelkeit. Ich glaube, das ist jetzt keine Legende, sondern es gibt diese Schublade wirklich. Wirklich jeder Journalist ist sehr eitel. Jetzt ist meine Frage, wie gehst du mit deiner Eitelkeit um? Jetzt nicht nur grundsätzlich, sondern wenn es darum geht, dass andere über dich reden, über dich schreiben, dich rezensieren. Bist du jemand, der das liest, das aufnimmt, sich dann darüber maßlos ärgert, irgendein Ventil braucht, oder sagst du, ich stehe eh drüber, ich liest das ja eh nicht?
Überwiegend lese ich es nicht. Aber wenn mir jemand was schickt und sagt, hast du das schon gesehen, dann lese ich das schon. Also ich bin ein Leben, der sagt, um Gottes Willen, nichts von dem, was über mich irgendwo geschrieben wird oder gesagt wird oder gepostet wird, darf ich jemals lesen. Also ich sehe das relativ entspannt. Wenn ich was finde, wenn ich über was stolpere, lese ich es, dann finde ich es oft interessant. Manchmal denke ich mir, ja, haben wir eh so gedacht. Also dazu habe ich ein relativ entspanntes Verhältnis.
Wirklich? Also ja. Du hast diese stoische Ruhe, dass wenn jemand über dich schreibt, ja, und tatsächlich jetzt nicht nur positiv, sondern in einer Art und Weise, mit der du wirklich nicht zurechtkommst, hast du nicht das Bedürfnis, dem irgendwie da irgendwie zu replizieren oder zu sagen, Freund,
Nein, ganz ehrlich gesagt, finde ich es wirklich oft interessant, weil das ist ja dann meistens auf einer sehr persönlich wertenden Ebene, ne? Also weiß ich nicht, wenn im Standard irgendeine Geschichte ist und dann die Postings dazu, das ist ja der Klassiker. Mhm. Nicht? Liest man das oder liest man das nicht? Und ich lese es manchmal, auch wenn wir sagen, schau, was da war oder so, und denke mir dann, schon interessant, man erfährt ja viel über die Menschen, über sich ja wenig, aber über die anderen schon.
Okay, na, du hast vorher erwähnt, ich habe ein paar Versuche gestartet, so Fremdeinschätzungen zu Michael Fleischer zu finden. Und das eine war sehr nett, abgesehen jetzt von dem intellektuellen Aushängeschild, das ist jetzt, mit dem kann man leben, glaube ich.
Ja,
ist okay.
Ja.
Das andere war auch sehr spannend. Er war der Posterboy der Tageszeitung Die Presse.
Ja, das war einfach so, weil irgendjemand dann die Idee hatte, eine Werbelinie mit Fotos von mir zu machen. Und tatsächlich war ich dann ja auf, weiß ich nicht, 16 Bogenplakaten und City Lights und so zu sehen. Okay. Nicht angenehm, muss ich sagen, am Anfang, aber auch das wird mir gewohnt.
Okay, aber du hast ja nicht dagegen gewehrt, ne?
Nein, okay. Nein. Die haben mir gesagt, das ist jetzt so, das muss jetzt so sein. War tolle Arbeit mit dem Robert Zeitz, mit dem Fotografen. Also toller Fotograf. Ja. Also die Arbeit dran hat Spaß gemacht. Und dass man sich irgendwo, also man wird es gewohnt, dass man sich irgendwo anders sieht.
Aber ein bisschen Eitelkeit wurde mitbedient, oder?
Ja, sicher. Ja. Also ich habe mir gedacht, also wäre ich wirklich der hässlichste Journalist in Österreich, dann würden sie nicht eine Posterkampagne mit mir machen.
Das andere Spannende war, glaube ich, beim Falter. Das ist dann eher der Punkt, wo sie die Weltsicht versucht haben, kurz darzustellen. Michael Fleischacker ist Anarcho-Libertärer mit katholischen Wurzeln.
Das ist nicht einmal ganz unzutreffend.
Okay.
Also damit finde ich mich eigentlich relativ korrekt beschrieben. Ja.
Auch mit der...
Untypisch Falter, aber doch.
Ja, aber das Anarcho stört es auch nicht.
Anarcho? Nein. Ich habe ganz sicher einen anarchistischen Zug. Ja.
Aber in Verbindung mit Libertär,
ja,
ist das möglich?
Ja.
Okay.
Ich glaube, libertär und anarchistisch ist nicht nur kein Widerspruch, sondern gehört sogar wirklich zusammen.
Spannend. Vielleicht können wir das später noch erörtern. Vielleicht ein kurzer Schwenk zur Biografie. Laut Wikipedia bist du anerkannter Studienabbrecher.
Ja.
Was sagst du zu deiner Verteidigung?
Nichts. Muss man nicht verteidigen.
Okay. Das heißt, das Akademische wird grundsätzlich überbewertet, oder?
Nein. Ich hätte es gern fertig gemacht. Ich hatte auch zwischendurch den Wunsch und den festen Plan und sogar schon eine Freistellung von der Presse zeitlich erwirkt, um das auch in die Wege zu leiten. Kam dann ein Todesfall in der Familie dazwischen, mit dem ich mich beschäftigen musste, und so wurde nichts draus. Und hätte ich gern gemacht. Also ich finde, akademischer Betrieb ist gut, finde ich gut, mag ich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, man kann relativ gut daran teilnehmen, ohne dass man ein Studium abgeschlossen hat.
Das hat sich vermutlich wenig geändert. Aber wenn sich der Rahmen, der aktuelle, würdest du jetzt wieder studieren?
Ja.
Im gleichen, also in dem System, wie sie es jetzt zeigt?
Das kenne ich nicht gut. Okay. Was ich davon höre und sehe, finde ich nicht berauschend, aber man kann sich ja, glaube ich, wenn man will, kann man sich an einer Universität immer noch alles holen, was man will.
Okay. Ja, du hast eine tolle Kombination Theologie, klassische Philologie und Germanistik. Mhm. Extrem cool. Das heißt, in einem anderen Leben wäre es möglich, dass Michael Fleischacker praktizierender Pfarrer geworden wäre, oder?
Nein, das war dann relativ klar, dass ein pastoraler Beruf für mich nichts ist. Und ich hätte das Theologiestudium, wenn ich nicht überhaupt aufgrund, weil ich halt angefangen habe, vollberuflich als Journalist bei der kleinen Zeitung zu arbeiten, aufgehört hätte mit dem Studium, dann hätte ich wohl auch nach dem ersten Abschnitt mit Theologie aufgehört, weil der erste Abschnitt ist mehr oder weniger ein Ideengeschichte-Studium mit Grundzügen der Exegese. Würde mich heute noch interessieren. Alles, was dann in pastorale Fragen geht und institutionelle und Moraltheologie und Pastoraltheologie und so, das interessiert mich wenig.
Okay, aber so der philosophische Grundzug, ja, also hinter die Dinge zu blicken, der ist geblieben, ne?
Nein, mein Interesse an Religion ist immer noch sehr stark und auch meine Sympathie für die katholische Kirche ist immer noch sehr stark. Und das hat auch was Ästhetisches. Ich liebe Kirchenräume. Ich würde jederzeit eine gut performte Messe besuchen. Ich könnte auf die Predigt gut verzichten, aber das liturgisch-ästhetische an einer katholischen Liturgie, das macht mir immer noch Freude.
Das ist spannend. Ich versuche in meinem Kopf jetzt die Brücke zu finden zum Journalismusbetrieb. Aber vielleicht hat er auch ähnliche Züge in dir ausgelöst, damals, als du begonnen hast, bei der kleinen Zeitung. Das war so der erste große Anker, ne? Journalistisch, den du geworfen hast. Tendenz sehr stark, also gute Karriere gemacht. War das damals noch die goldene Zeit, von der viele reden im Journalismus? Hast du die noch miterlebt oder war die schon silbern?
Also für mich war sie total golden, weil ich habe zu tun gehabt mit Fritz Schocklich, Kurt Wimmer, Erwin Zankl, Gerhard Dorner, damals Lokalchef in der kleinen Zeitung. Ich hatte mit Leuten zu tun, die irgendwie mir eine Begeisterung für diesen Beruf vermittelt haben auf unterschiedlichsten Ebenen. Und der Fritz Schocklich als Aktivist eigentlich, muss man sagen, der gesagt hat, wir müssen die Gesellschaft lebendig erhalten und was tun dafür. Der Kurt Wimmer als intellektueller Historiker, der Erwin Zankl als Machiavellist der Sonderklasse. Also ich würde sagen nach wie vor, Erwin Zankl war für mich der Machiavelli unserer Zeit. Der Gerhard Dorner, den viele nicht mehr kennen, der war ein legendärer Lokalchef bei der kleinen Zeitung, der einfach der hatte Nachrichten verinnerlicht und gesagt, unsere Aufgabe ist es, die Welt in möglichst allen Details so zu beschreiben, wie sie ist. Und das, glaube ich, gilt heute noch. Also das war eine goldene Zeit.
Wirtschaftlich?
Wirtschaftlich war es, glaube ich, auch noch eine goldene Zeit.
Ja. Okay, das heißt, gemessen an heute sind wir in der spätrömischen Phase?
Ja. Nein, also das ist ja historisch korrekt und auch inhaltlich würde ich sagen, wir sind in der dekadenten Schwundstufe des Medienwesens heute. Ja.
Das heißt, viele tun so, als würden sie den Untergang gar nicht bemerken.
Ja, okay. Und viele bemerken ihn auch gar nicht. Das sind die Glücklicheren.
das stimmt. Wir kommen dann eh nochmal zu dem Punkt Medien. Vielleicht kann man dann nochmal diese innere Logik oder auch den Leidensdruck dann nochmal beschreiben aus deiner Perspektive. Dann kam der Standard, da stellt sich die Frage, hast du einfach Lust an dem anderen gehabt?
Naja, oder? Das waren unterschiedliche Gründe. Also es war eine Situation in der kleinen Zeitung für mich, wo ich gedacht habe, jetzt ist gut, wenn ich wechsle. Und gleichzeitig gab es das Angebot vom Oskar Bonner und von Gerfried Sperl damals, das zu machen, war, glaube ich, eher so, dass die wollten, dass es auch was anderes gibt im Standard und sich gedacht haben, dass sie sich jemanden dazu holen, der vielleicht nicht ganz genau ins Bild passt. Dass das und das hat auch ganz gut funktioniert, ich war gern dort.
Okay. Also der Standard war schon früh divers.
Ja. Schon damals war meine Haltung, was ich selber denke, weiß ich ja schon.
Okay, dann kam das legendäre Kapitel, die Presse. Wie würdest du, ich meine, es gibt ganz viele, also das aus persönlicher Recherche habe ich das genauso mitgenommen, die behaupten, du warst und bist das immer noch, zumindest im Geiste, der beste Chefredakteur aller Zeiten. Wie würdest du deine Zeit bei der Presse zusammenfassen, in zwei Sätzen?
Also es war wirklich aufregend und wir haben uns, glaube ich, wirklich was getraut.
Das waren zwei kurze Sätze.
Ja, ich glaube, darum ging es. Wir haben gesagt, okay, das ist ein Produkt, das hat eine große Tradition, aber irgendwie auch seine Schwierigkeiten, da muss man was tun, man muss sich was trauen und das haben wir gemacht.
Okay. Gut, dann kam die Zeit danach, also Addendum, wir wollen jetzt nicht im Detail uns verlieren, aber sozusagen so langsam der Wechsel dann auch mit Servus TV in die moderierende Rolle. Mhm. Spürst du irgendwie heute nie den Moment, oder in der Lücke in dir, irgendein Loch, als sehr sendungsbewusster, sehr sendungsstarker Mensch, Moderator zu sein, ist jetzt, da fällt mir der Kanal. Also es ist zwar schön, ich moderiere und ich bringe Menschen zusammen, aber ich habe ja doch eine Meinung irgendwo.
Du meinst, ob mir die Meinungsstärke abhanden gekommen ist?
Und wie führst du das ab?
Die ist mir tatsächlich bis zu einem gewissen Grad abhanden gekommen. Weil ich gemerkt habe, dass die Leute die massivsten Weltanschauungen haben, die die Welt am wenigsten anschauen. Und tatsächlich hat sie das irgendwie aus unterschiedlichsten Gründen, hat sie das bei mir auch im Inneren verändert, dass ich mir gedacht habe, eigentlich ist es mir viel wichtiger, möglichst viele Aspekte an der Welt und vor allem an den Menschen, die in ihr agieren, zu verstehen, nachzuvollziehen, nachzuzeichnen vielleicht auch, als sie zu bewerten. Also ich habe tatsächlich, mein Bewertungsbedürfnis hat tatsächlich relativ dramatisch abgenommen. Man kann in der Beschreibung noch immer gewisse Schärfen und Spitzen, Polemiken, also davon habe ich mich nicht befreit, dafür macht mir das auch zu viel Spaß. Mhm. Aber wirklich im Grundsätzlichen habe ich eine sehr große Skepsis gegenüber weltanschaulicher Massivität entwickelt.
Aber du könntest dir ja so eine Restlust an dem Produkt, an dem Medium behalten haben und zu sagen, ich möchte, weiß ich nicht, Medium mitgestalten, mit aufbauen, neu reformieren.
Ja, immer, ja. Jederzeit.
Die Lust wäre da.
Ja, unbedingt.
Was fehlt zur Umsetzung?
Möglichkeiten, Partner, Ideen.
Aber gäbe es unendlich Kapital und die richtigen Partner, würdest du ein Medium neu gründen?
Ja, sofort, morgen.
Wirklich?
Ja, sicher.
Okay, das ist jetzt on tape.
Ja.
Okay. Aber der klassische Rückgang in ein bestehendes Medium, in einer reduzierten Rolle, in welcher Form auch immer, jetzt tragenderen Rolle, jetzt nicht als Kolumnist, sondern als Plattmacher, Chefredakteur, Herausgeber, was auch immer, das ist jetzt aktuell ganz weit weg.
Ja, ich glaube, das ist aus zwei Gründen weit weg wegen mir, weil ich nicht glaube, dass das sich gut ausgeht. Und auch wegen der Organisationen, wie ich sie kenne. Ich glaube, dass da jetzt ein Programm überall gefahren wird und stattfindet, das eher die Verwaltung des Niedergangs ist, als die Idee, man müsste was ganz neu machen.
Das heißt, wir warten auf den Niedergang? Und bauen dann sozusagen aus der Asche.
Genau, Schumpeter.
Okay, so. Ist aber ein idealer Übergang. Der zweite Block wäre tatsächlich das Thema Medien. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir uns nicht verlieren. Aber grundsätzlich die Frage natürlich, die ja immer mitschwingt, Verantwortung, Haltung. Wie sehen sich Medien selbst? Sehen sie sich wirklich als diese vierte Gewalt oder mehr der verlängerte Arm der Regierungskommunikation oder sind sie selbst Teil des politischen Aktivismus, des Establishments, gibt es das Establishment? Wie kann man das aktuell, wie siehst du es?
Ich glaube beides und das ist auch kein zu großer Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Die Idee, die Medien seien sowas wie die vierte Gewalt, ist ja von einer Hybris und auch Unangemessenheit historisch. Die Leute wissen das auch nicht. Das ist ja etwas, was die Medien für sich, und zwar englische Boulevardfürsten, haben das für sich erfunden und in Amerika eigentlich auch Randolph Hearst, also Citizen Kane. Also die Idee der Medien als vierte Gewalt ist eine reine Selbstanmaßung von Medienproduzenten, die Einfluss haben wollten. Also das ist weder, hatte Herr Montesquieu jede Idee in der Gewaltenteilung, dass es das Medien als vierte Gewalt, wenn, dann war es immer eine pädagogische Institution und zwar zu gewissen Zeiten Gott sei Dank. Also was die Alliierten in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, war die Medien als vierte Gewalt unter Schutzmacht der Demokratie, die man den Deutschen aufzwingen musste, nachdem sie ziemlich weit in die Irre gegangen sind. Und so verstehen sie viele auch heute noch, dass sie die pädagogische Umgebung für die Aufrechterhaltung der Demokratie sind, allerdings ohne Grundlage.
Okay, aber wie kann es dann sein, dass wenn diese Selbsteinschätzung genauso ist, wie du sie jetzt beschreibst, dann die Realität so sehr davon entfernt ist, von dieser selbst angemaßten Rolle?
Ja, aber das ist jetzt wirklich kein seltenes Phänomen heutzutage, dass die Selbsteinschätzung von der Realität relativ weit entfernt ist.
Ja, aber schon in einer
dramatischen Weise, auch in einer zum Teil ein bisschen lächerlichen Weise, würde ich sagen. Aber das ist so, ja. Also ich glaube, dass die Selbsteinschätzung sehr vieler medienproduzierenden Menschen heutzutage mit der Realität sehr wenig zu tun hat, auch mit einer ökonomischen Realität. Und das haben sie nicht gern. Und deswegen möchten sie die Realität auch gern ändern.
Okay, und du hast erwähnt, inwiefern spielt das Thema Unabhängigkeit, auch finanzielle oder vor allem finanzielle, da mit rein in diese Entwicklung, dass Medien in tatsächlich dann eigentlich auch nur das wiedergeben, was nicht nur andere Medien wiedergeben, sondern was die Allgemeinheit vielleicht an der Oberfläche sowieso bespricht?
Na, ich glaube, dass der Drang und der Wunsch, sich als vierte Gewalt und als Staatsnotwendigkeit darzustellen, natürlich gewachsen ist mit dem ökonomischen Problem. Ne? Unabhängigkeit heißt immer ökonomische Unabhängigkeit, anders gibt es das nicht. Jetzt bin ich natürlich in einer schwierigen Position, das zu sagen, weil natürlich der Fernsehsender, für den ich arbeite, ist letztendlich eine Art Mäzenatentumsprodukt und könnte sich wie jeder andere Fernsehsender in einem 8-Millionen-Markt wie Österreich nie selbst finanzieren als Vollprogramm. Da gibt es jemanden, gab es früher Dietrich Mateschitz, gibt es jetzt noch immer das Unternehmen, das er gegründet hat, das sagt, wir finanzieren das aus Gründen. Aber prinzipiell ist Unabhängigkeit finanzielle Unabhängigkeit. Wer sich mit dem, was er journalistisch tut, nicht selbst finanzieren kann, sondern angewiesen ist auf öffentliche Institutionen, ist nicht unabhängig, würde ich sagen.
Ist das schwierig? Für die Gesellschaft oder für die Demokratie oder für die Art und Weise? Weil wenn man jetzt die österreichische Medienlandschaft anschaut und man nimmt jetzt alle Mäzene weg, dann würde es nicht mehr viele geben. Müssten sie auf Basis ihrer eigenen Wirtschaftlichkeit existieren. Ja. Und dann hast du immer die Diskussion, egal, und weiß ich nicht, jetzt in Richtung Pandemie, öffentliche Gelder, das ist ja schwierig. Also die Diskussion und diese Abhängigkeit, manche behaupten Prostitution, wie geht man damit um als Medium, wenn man in dieser Situation ist? Weil es wird jetzt kaum ein Medium sagen, okay, passt, es stimmt eigentlich, ja, drehen wir zu, hör mal auf, wir sind nicht unabhängig.
Ich glaube, wenn man unwillkürlich das Gefühl hat, das passt nicht ganz, was man das so macht oder in welcher Situation man drinnen ist, gibt es ganz wenige Möglichkeiten, damit gut umzugehen, zurechtzukommen oder einen Coping-Mechanismus zu finden. Einer davon ist, dass es für einen höheren Zweck ist.
War das früher anders? Waren Medien je wirtschaftlich unabhängig, wenn sie nicht sozusagen irgendein Kapital im Hintergrund hatten?
Na schon, das gab es schon,
klar. Ja. Aber ist sehr lang her.
Noch gar nicht so lang. Ja. Also ich meine, was der Oskar Bronner mit Rennprofil gemacht hat, hat ökonomisch gut funktioniert. Das Kapital kam nicht von ihm, aber es muss ja auch nicht sein. Ja. Das ist nicht so lang her.
Okay. Na, vielleicht gibt es ja die Hoffnung, dass...
Ja, das kann auch, oder ich meine, es haben sich Medien ja auch digital entwickelt, die... Medienoutlets. Wenn wir an Medien denken, denken wir immer so an Nachrichtengroßorganisationen, die Tageszeitungen, Fernsehsender, so 24-7-Produkte produzieren. Man muss sich ja fragen, unter den Gegebenheiten, die wir jetzt haben, was ist eigentlich ein Medium? Ist ein erfolgreicher Podcast, ist das ein Medium?
Definitiv, ja.
Eben. Und dann würde ich sagen, laufend gibt es erfolgreiche, unabhängige Mediengründungen.
Wir müssen an der Stelle definitiv dann kurz über den ORF reden. Es gibt Stimmen, die behaupten, du kandidierst als neue
Generalsekretär. Als was?
Als Generaldirektor. Du hast jetzt die Chance, das erste Mal Stellung zu nehmen.
Aber ich meine, das ist jetzt natürlich klassisch erfunden von dir. Kein Mensch behauptet, ich würde als Generaldirektor für den ORF kandidieren.
Bist du sicher?
Ich bin mir ganz sicher.
Okay, das hast du.
Es wäre auch eine besonders absurde Idee.
Okay, es ist halt meistens so, dass Leute, die sehr vehement auch Beispiel Politiker Dinge abstreiten, dann hat man schlechte Erfahrungen gemacht. Aber
in diese Falle gehe ich immer wieder, oder? So wie eben, wie du jetzt behauptet, viele Leute sagen das, ich weiß dann, niemand sagt das, aber ich dementiere es jetzt trotzdem total heftig, auch wenn das heißt, dass ich es wahrscheinlich besonders heftig. Ne? Das, schwierig. Diese Schiene, ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, dass du weißt.
Also die Zeit wird uns die Wahrheit bringen. Ne?
Die Zeit und die Entscheidung, die absehbare Entscheidung wird uns...
Okay, angenommen, du wärst es oder du hättest Einfluss auf den ORF, egal wie hypothetisch oder irreal diese Vorstellung ist, was machen wir mit dem ORF? Privatisieren, reformieren, zerschlagen auf die Schnelle?
Na, ich glaube, wäre man dort in einer einflussreichen Funktion, dann würde man wohl gegen das Zerschlagen argumentieren. Ich glaube, dass also die Charakterstärke, dauerhaft für die Selbstabschaffung zu arbeiten, haben ganz wenige Menschen.
Das stimmt, aber du könntest ja externer Berater sein, der extrem viel Einfluss hätte.
Auf den ORF?
Ja, auf den ORF, auf den Stiftungsrat, auf alle Instanzen, die da mitwirken. Was würdest du, oder machen wir noch deine Privatmeinung zu dem Thema, reformieren, privatisieren, abschaffen, zerschlagen, aufteilen, verkaufen, was würdest du am ehesten machen?
Ich war sehr lang der Meinung, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk nicht mehr zeitgemäß ist und man ihn eigentlich gar nicht mehr braucht. Weil ich ihn immer als sowas wie Staatsfernsehen empfunden habe. Und Staatsfernsehen brauchen eigentlich nur autoritäre und nicht demokratische Regime. Demokratie kommt mit Medienvielfalt privater Natur eigentlich, würde ich sagen, in der Regel ganz gut aus. Braucht Öffentlich-Rechtliches nicht. Dann kam die Medienkrise, die durch die Digitalisierung ausgelöst wurde. Und wenn ich mir anschaue, wie panisch sehr viele von den privaten Medienunternehmen darauf reagieren, da muss ich sagen, finde ich es gar nicht so schlecht, dass es die Möglichkeit einer öffentlich finanzierten, etwas entspannteren Herangehensweise an diese sehr fundamentalen Medienumbrüche gibt. Wird das gut genutzt vom ORF? Ich glaube, nein.
Okay.
Und es gibt ja sowas, oder es gibt einen Deal, es gibt einen gesellschaftlichen Deal als Gegenleistung für die Finanzierung und dass dieses Unternehmen sich nicht am Markt finanzieren muss mit seinen Inhalten, ist es per ORF-Gesetz zur Objektivität verpflichtet. Das heißt, es ist dazu verpflichtet, diese Gesellschaft, die österreichische Gesellschaft, die es finanziert, möglichst umfassend und in allen Teilen wertschätzend abzubilden. Tut der ORF das? Ich glaube, nein. Das heißt, ich glaube, der ORF müsste seinen gesetzlichen Auftrag besser erfüllen. Den müsste man vielleicht auch etwas klarer und präziser formulieren. Dann glaube ich schon, dass es einen Sinn hat, dass es sowas wie öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Allerdings braucht es kein Mensch in der Dimension, in der es den ORF jetzt gibt.
Und zumindest aktuell trägst du deinen Teil dazu bei, dass zumindest der Auftrag erfüllt wird mit Auftritten, die dann manchmal diese Runde ergänzen in Talkshows, ne?
Das heißt, ach so, ja.
Dein Mitwirken also, ist zumindest am Rande.
Hin und wieder habe ich die Ehre und Freude, bei der Runde, die Armin Wolf sonntags statt der Presse macht, auch als Gast dabei zu sein.
Ja, also es entwickelt sich ja auch dort was, ne?
Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, seit ich dort auch wieder hin und wieder auftrete, ist der ORF eh okay.
Es gibt Stimmen, die behaupten zwar ja, das, aber...
Es gibt Stimmen, die behaupten, dass ich das behaupte.
Ja, ja, auch das, ja. Auch das. Aber du hast erwähnt, diese Panikreaktion, ausgelöst von Social Media, Algorithmen, jetzt KI, also ne, vorher war ja Google schuld, dass man dann die relevanten Artikel oder die Medien nicht gefunden hat. Jetzt ist es die KI-Forscher, die sozusagen alles abgräbt, also du kommst ja gar nicht mehr zum Artikel, also die Panik wird ja nicht weniger. Entsprechend immer die Maßnahmen, also strukturelle Reformen, personelle, da passiert ja ganz viel in allen Medienhäusern und Medienverlagen. Wo geht die Reise hin aus deiner Sicht? Also das ist ja jetzt schon sehr dramatisch. Was bleibt dann übrig oder was passiert da noch am Ende?
Naja, wo geht die Reise hin? Das weiß ich wirklich nicht genau. Ich glaube nur, was man absehen kann oder schon länger kann, ist, dass es für Medien wohl am ehesten wichtig ist, Dinge zu machen, die andere nicht machen. Was mich wirklich fasziniert, ist der Wunsch, wahrscheinlich in einer Art von Reichweitenorientierung, die man ins Genetische hat übergehen lassen, zu sagen, wenn etwas alle machen, dann ist es wahrscheinlich doch eine gute Idee, dann mache ich das auch. Ich glaube aber, dass in der Medienlogik eher es immer mehr in die Richtung geht, dass man sagt, die Aussicht, bezahlt zu werden, haben Medieninhalte ja überhaupt nur dann, wenn sie etwas sind, das andere nicht machen.
Und warum wehrt man das so vehement ab, diesen logischen Zugang?
Keine Ahnung, vielleicht ist das auch Selbstbewusstsein. Man muss natürlich sagen, dass insgesamt dadurch, dass wiederum gesteuert durch dieses Reichweitendenken, in der Anfangsphase dessen, was wir heute Internet nennen, die klassischen Medienverlage sich gedacht haben, wenn die Reichweitenlogik mit verbundenen Anzeigenpreisen sich digital im Internet fortsetzen, dann müssen wir einfach schauen, dass wir dort auch die größte Reichweite haben. Wir geben das also alles gratis her, damit es eine besonders große Reichweite hat, und dann werden wir unendlich reich damit. Und das hat nicht funktioniert, weil die Tausender Kontaktpreise, wenn man so technisch sein darf, im Internet sich logischerweise anders entwickelt haben. Und dann hatte man das alles gratis hergegeben, und diese Zahnpasta wird wie die meisten anderen Zahnpasten nicht in die Tube zurückkehren. Was man einmal gratis an Kunden gegeben hat, werden Kunden nie mehr bezahlen. Zumindest nicht in dem Ausmaß. Es ist ja eher erstaunlich, dass es vielen Zeitungsverlagen gelungen ist, Paywalls jetzt wieder einzuziehen, wo sie jetzt wieder Inhalte, die sie schon gratis hergegeben hatten, bezahlt hergeben können. Das ist, finde ich, erstaunlich. Hätte ich nie geglaubt. Aber es reicht halt nicht.
Ja, es gibt das Problem der Reichweite, oder es gibt da zumindest einen Versuch, der nicht von absolutem Erfolg gekrönt ist. Dann gibt es das Thema der Relevanz, dann gibt es den ökonomischen Part, und dann gibt es ja noch dazu diese inhaltliche Kritik zu sagen, dass der Journalismus hat verlernt, kritisch und skeptisch zu sein, zumindest jetzt, wenn man jetzt nicht zu sehr auf diese vierte Gewalt, aber trotzdem in Richtung Politik, in Richtung Regierung. Es ist alles sehr einheitlich, also du findest einen Einheitsbrei am Markt. Wie kommt man aus der Spirale raus? Gibt's da, muss man das wirklich alles untergehen lassen? Gibt es da nie einen Gegenversuch, ein Gegengewicht, das irgendwie zu verbessern oder diesen Urwunsch, so wie du am Anfang erwähnt hast, diese Legenden, die versucht haben, die Wirklichkeit zu beschreiben, ist das verloren gegangen? Fällt es da an Ausbildung, an Niveau? Wo ist dieses Loch?
Ich glaube, es hat verschiedene Aspekte. Ausbildung, wenn du sagst, ich glaube, Wissen und Bildung ist sicher so ein Thema, nicht? Habe ich schon den Eindruck, dass die Möglichkeit der längerfristigen, auch jetzt quasi in der vertikale historischen Einordnung von Ereignissen, wenn die fehlt, wenn man die Bezugsgrößen historisch oder auch gesellschaftlich in der Breite, was passiert eigentlich in anderen Ländern, also wenn man das nicht hat, dann ist man natürlich viel anfälliger dafür, sehr schnell einer Positionierung nachzulaufen, die gerade en vogue ist. Ich würde auch sagen, wenn man sagt, die Einschränkung der Medienfreiheit, über die viel diskutiert wird, und das kommt ja ganz wenig von staatlichen Institutionen. Warum es diesen medialen Einheitsbrei gibt, meinungsmäßig, ist ja eher so ein Peer-Group-Phänomen. Man möchte ja innerhalb der eigenen Gruppe, möchte man irgendwie nicht der Abweichler sein, der Schwurbler, der Seltsame, der Rechte oder so irgendwas, sondern man möchte irgendwie anerkannt sein, weil man möchte ja dann vielleicht auch den nächsten Job kriegen. Also das ist kein Phänomen, wo irgendwie große jetzt staatliche Institutionen Druck ausüben. Haben sie in der Pandemie teilweise das schon, und diesen Druck dann irgendwie auch zum Teil halt durch Subventionsangebote zum Ausdruck gebracht, was ja noch eine subtilere Form ist. Aber im Wesentlichen, warum das alles so langweilig ist medial und warum alle das Gleiche denken oder zumindest das Gleiche schreiben und sagen, das hat, glaube ich, eher mit Peergroups zu tun. Also Lichtenberg, einer meiner Lieblinge, hat mal gesagt, wenn alle das Gleiche denken, wird nicht viel gedacht.
Das heißt, dich öden die Medien an.
Und mich wundert das, dass irgendwie wache, aufgeweckte junge Leute, die den Journalistenberuf ergreifen wollen, dass die nicht gelangweilt sind davon, dass ihnen zugemutet wird, wieder das Gleiche zu denken, was eh schon alle denken.
Du hast erwähnt, es geht dann auch um Jobs, um Perspektiven und Karrieren. Ja. Wie verbandelt ist die heimische Medienbranche mit der Politik tatsächlich?
Zu sehr, was natürlich auch zum Teil mit der Kleinheit des Landes zusammenhängt, ne? Glaube ich schon. Und auch vielleicht mit einer gewissen Schlampigkeit, okay, die zu
österreichisch ist.
Zum österreichischen Nationalcharakter gehört.
Ist es schlimm, wenn ein Chefredakteur mit politischen Entscheidungsträgern Kaffee trinken geht regelmäßig? Oder ist es eh part of the game, part of the job, für beide okay?
Das findet, glaube ich, nicht nur in Österreich statt.
Okay. Aber es ist
grundsätzlich die Frage ist, was man daraus macht und wie man damit umgeht und wie man es nutzt. Ich glaube, dass Politiker und Journalisten miteinander in einem auch relativ entspannten Kontakt sind und Meinungsaustausch ist ganz normal. Die Frage ist ja nur, ob daraus Dinge werden, die dann irgendwie in einer Korruptionsrichtung gehen letztendlich.
Ne? Okay. Wir müssen definitiv noch ganz kurz, wenn es möglich ist, das Thema Meinungsfreiheit irgendwie an der Oberfläche berühren. Du hast in der Fragerunde gesagt, ist in Gefahr, definitiv, war es immer, wird es immer sein. Ist das ein Phänomen, ist dieser Meinungskorridor, wird der immer enger? Weil es gibt ja die eine Seite, die behauptet, es kann jeder zu jeder Zeit überall alles sagen. Also wir leben in einer Demokratie, ob du das jetzt im Podcast machst, in deiner Sendung auf der Straße mit einem Megafon, du kannst das sagen. Also es wird dann in dem Moment vielleicht im besten Fall nichts passieren mit dir. Dann gibt es die anderen, ja, das mag schon sein, dass jetzt in dem Moment auch physisch nichts passiert oder dass jetzt nicht irgendeine Welle losbricht, die niedermäht, aber soziale Ächtung oder indirekte Konsequenzen, die stehen dann schon vor der Tür. Da muss man jetzt nicht nach Deutschland blicken und diese Beispiele, wo dann, wie gesagt, auf Social Media ein paar Wörter dazu führen, dass dann die Polizei anklopft. Aber siehst du das wirklich immer enger werden, diesen Korridor? Und wie kann man diese beiden Seiten irgendwie auflösen, die das Gegenteil behaupten?
Also ich glaube, er wird immer enger. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Erregungsmechanismen, die mit den digitalen und vor allem mit den sozialen Medien verbunden sind, irgendwie auch so Wände aufstellen. Wenn man da nicht drin ist, dann ist man nicht dabei. Mich ärgert wirklich, wenn dann immer sagt, bitte sehr, es kann doch eh jeder sagen, was er will. Idi Amin hat es auch sehr schön gesagt, there is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech. und so ein bisschen findet das jetzt auch statt, also, ja, das kann ja eh jeder sagen, was er will. Aber die sozialen Kosten dafür zu sagen, was man will, wenn es ein bisschen abweicht von dem, was die meisten sagen, sind einfach hoch und die werden auch höher. Da wird ja oft gescholten, Richard David Brecht, aber was er in seinem neuen Buch schreibt, glaube ich, ist einfach korrekt. Wir sind aus unterschiedlichen Gründen sind wir in eine Richtung unterwegs, die eigentlich den Meinungskorridor tendenziell einschränkt, algorithmisch und auf andere Weise, und die einfach, und das ist, glaube ich, der Kern, die sozialen Kosten abweichender Meinungsäußerung erhöht.
Und bleibt der Hoffnungsschimmer? Oder ist es wie so oft, also es gibt
dass sich das ändert? Ich glaube nicht, dass sich das ändert, das wird so weitergehen. Okay. Ich hoffe darauf oder ich vertraue darauf, dass es immer wieder in Wellen auch immer mehr Leute gibt, die sagen, aber ich mache das trotzdem,
okay,
weil es ist mir wichtig.
Und das schreckt dich jetzt nicht ab? Also jetzt auch in deiner Ausübung von deinem Beruf, weil es könnte ja sein, dass wenn dieser Korridor enger wird und du deine Talkrunden, weiß ich nicht ganz konform besetzt oder auch dort Dinge zum Besten gibst, dass dann vielleicht bei dir irgendwer anklopft bei der Haustür um 6 in der Früh?
Nein, aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil ich eh schon gesagt habe, dass mein eigenes Bedürfnis, irgendwie extrem starke Meinungen und Weltanschauungen zu verbreiten, ein bisschen abgenommen hat. Zum Zweiten, weil ich Gott sei Dank jetzt über viele Jahre in einer Umgebung gearbeitet habe und arbeiten konnte, in der das kein Thema war. Und drittens, weil ich, glaube ich, auch tatsächlich ein bisschen davon profitiere, dass ich sehr lange in dem Geschäft bin, das schon sehr lange mache und deswegen auch in der Hinsicht ein gewisses Maß an Narrenfreiheit genieße.
Okay, das klingt angenehm und nicht ganz kulturpessimistisch an der Stelle, ne?
Nein, Kulturpessimismus bringt dir niemanden.
Ja, es beruhigt vielleicht in dem Moment, ne? Aber auf lange Sicht, gibt es die Eliten? Wichtige Frage.
Leider viel zu wenig.
Der schreit nach einer Nachfrage, weil die ist wahrscheinlich provoziert.
Na, Eliten, ich glaube, ohne Eliten kann keine Gesellschaft überleben. Und, und Eliten sind einfach Leute, die irgendwie aus unterschiedlichen, weil sie günstige Voraussetzungen auf der individuellen, auf einer institutionellen, auf strukturellen Ebenen haben, um innovativer zu sein als andere, um Dinge neu zu sehen, um was anzustoßen, um andere zu motivieren, wo mitzumachen. Also Eliten sind extrem wichtig, und dass Eliten irgendwie so ein Art Schimpfwort geworden ist, finde ich total schade.
Beim Thema Brandmauer wird es schwieriger wahrscheinlich?
Die Brandmauer-Debatte, wie sie jetzt politisch stattfindet, dass man also gegen eine politische Gruppierung, mit der man nicht einer Meinung ist, eine Brandmauer errichten müsste und damit so tut, als ob sie eine Feuersbrunst-Naturgewalt wäre, ist möglicherweise eine der größten Dummheiten, die seit langer Zeit produziert worden sind.
Hättest du die Möglichkeit, vielleicht nochmal abschließend der Schwenk zum Thema Meinungsfreiheit oder Meinungsmitgestaltung, Partizipation im politischen Betrieb, repräsentative Demokratie, direkte Demokratie, wenn diese Form der Auswahl zur Debatte stünde, wo würdest du ankreuzen?
Ich war immer ein großer Freund der direkten Demokratie. Und in der repräsentativen Demokratie war ich immer ein großer Freund von Mehrheitswahlrecht und sagen quasi einer Wahlkreisen mit Mehrheitswahlrecht, weil ich glaube, dass der Nachteil ist natürlich, es gibt Lost Votes, wenn man so will, es gibt verlorene Stimmen. Der Vorteil ist, es gibt direkte Verantwortung. Und vor allem in Österreich fand ich immer dort, wo eh nie klar ist, wer ist verantwortlich und wo es neben der Regierung immer noch eine Nebenregierung, die Sozialpartnerschaft und andere Seilschaften gab, fand ich es immer besonders wichtig, dass man klare Verantwortungszuordnung möglich macht. Also das war unser Problem. Und in anderen Gesellschaften ist vielleicht, wo es ein anderes Problem gibt, dann ist das vielleicht nicht der richtige Weg. Aber in unserem schwammigen große Koalition, Kammerstaat, in dem irgendwie alle immer überall dabei sind, fand ich eigentlich immer das Manko klare Verantwortung. Und das hätte ich mir mit einem Mehrheitswahlrecht in einer Wahlkreisen, wo einfach jeder Abgeordnete weiß, von wem er mit Mehrheit gewählt ist und danach agiert und dessen oder deren Interessen vertritt und nicht die Interessen von irgendwelchen Leuten, die in irgendwelchen Kammern oder Institutionen sitzen, hätte ich immer besser gefunden. Und die direkte Demokratie, glaube ich, ist schon wichtig und ist ja in Österreich auch jetzt medial irgendwie unter die Räder gekommen, weil es die FPÖ fordert. Dann ist es ja schon böse. Ich glaube tatsächlich, dass viele der Leute, die jetzt öffentlich seit Jahren ihre Sorge um die Demokratie äußern, eigentlich Angst vor der Demokratie haben.
Okay, sehr spannend. Das heißt, die Hoffnung wird jetzt, also na anders, ich erspare mir die Nachfrage, wie du die aktuelle Konstellation, die Dreierkonstellation beurteilst, und die Hoffnung wird wahrscheinlich nicht wachsen. Aber wir müssen tatsächlich mit Blick auf die Uhr zum Abschluss kommen. Wir hoffen, wir haben es ja jetzt auf Kamera, dass irgendwann dieses Pflänzchen wächst und wir gemeinsam dann ein Medium gründen, wenn die Zeit reif ist. Und du überlegst dir das mit der Kandidatur für den General, für den ORF-General. Wie gesagt, die eine behauptet, man kann ja ständig kritisieren, nur wenn man es nie probiert, ist auch schwierig.
Ja, man muss es einmal selber machen.
Klar. Ja, eben. Ja. Also vielleicht ist das ja mal Anreiz genug. Und vielleicht geht unser Podcast viral und der Druck von außen wird dann auch größer, dass du diesen Schritt machst. Bis dahin.
Ja, so wie Gerd Bachers. Vielleicht gibt es ein Rundfunksvolksbegehren, das mich zum Generaldirektor wählt. Das fände ich toll.
Vielleicht lässt sich eine Petition starten nach dem Podcast. Wir hoffen das Beste. Vorerst sagen wir danke, Michael Fleischacker, für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, ciao.